Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Innsbruck Tasting. Wir kosten die Region rund um die Tiroler Landeshauptstadt voll aus. Besondere Produzenten, leidenschaftliche Gastronomen und kultige Orte und einiges Überraschendes. Denn das sind Sie, die Gäste dieser Radioreise.
Hallo, ich bin die Marion, bin die Seniorchefin der Bäckerei Gröll in der Innsbrucker Altstadt.
Grüß euch, ich bin der Thomas Hofer, Kaffeeröster aus Delfs.
Mein Name ist Almut Munding vom Café Munding in Innsbruck in der Altstadt.
Merhaba und grüß euch, da ist der Cem Kokmaz und ich darf heute euch meine Leidenschaft zum Thema Kaffee näher bringen.
Der Begleiter auf fast der ganzen Tour ist dieser nette Innsbrucker.
Grüß euch, ich bin der Kurt, ich mache die Innsbruck Food Tour mit ganz vielen kulinarischen Stops und ich werde euch mit Informationen und netten Geschichten überhäufen.
Ja, er kann gut plaudern und darauf freue ich mich sehr. Innsbruck Tasting, wieder einmal eine sehr leckere Sendung. Also guten Appetit und viel Spaß im schmackhaften Tirol.
Die Radio Reise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Willkommen diesmal in der Landeshauptstadt von Tirol, in Innsbruck. Zwischen den mächtigen Bergketten liegt die Stadt, die wir diesmal rein kulinarisch entdecken werden. Die Tiroler Küche, sie ist international und das seit Jahrhunderten. Kulturelle Einflüsse aus der ganzen Welt haben das Essen nicht nur beeinflusst, vieles kommt sogar von außen und ist auch ein Teil der Tiroler Tradition geworden. Einiges Überraschende werden wir hören und das werden wir in dieser Radioreise erleben, wenn wir Kurt Reindl folgen, ein wirklich super Typ. Er hat die Innsbruck Food Tour gegründet und führt Gäste mit äußerster Leidenschaft durch seine Stadt von Station zu Station.
Hier kommt Kurt. Hier kommt Kurt. Seit der Geburt heiße ich Kurt. Hier kommt Kurt.
Herzlich willkommen bei der Innsbruck Food Tour. Es gibt jetzt eine kulinarische Reise durch Innsbruck, verschiedene Stationen, echtes Tiroler authentisches Essen und einen nie reden enden wollenden Food Tour Guide. Amerikaner habe ich sonst hauptsächlich, heute kann ich es mal auf Deutsch machen. Und das Problem ist bei den Food Touren immer, dass die Leute dann immer fragen, jetzt habe ich den Faden verloren.
Wie gut du Englisch kannst, weil die Österreicher sind ja bekannt für ihr gutes Englisch.
Ja, gutes Englisch immer. Also es sind so ca. 95% meiner Gäste sind Australier, Kanadier, Amerikaner, die kennen Food Tour und die wissen, wie das immer abläuft. Und den Europäern muss ich halt immer sagen, ja, also ich rede, sie müssen alle essen. Sehr das schön. Ist auch the rules of a food tour. Food und gibt es auf der ganzen Welt, das ist die einzige in Innsbruck und das bin nur ich, nur der Kurt und ich mache das so als kleines Hobby nebenbei.
Und in Ami sagst du einfach, I am from Austria.
I'm from Austria, ja, das Einzige, was sie immer wollen. Am Anfang gibt es immer ein kleines Begrüßungsschnapsal. Das ist ein Zirbenschnaps, den mein Bruder selber gemacht hat und die Zirbe ist so der rote Faden durch die ganze Tour, weil sie auch ein Symbol ist für die Eigenartigkeit der Tiroler, aber auch für unser Verständnis und unsere Interpretation der Tiroler Kulinarik. Aber jetzt würde ich sagen, tun wir mal einen Anstoß. Zum Wohl.
Prost. Zum Wohl. Zum Wohl.
Das einzige Wort, das die Amerikaner kennen, ist Prost.
Prost.
Dann they drink it, ja. Zum Wohl.
Selten, dass man früh um 10 schon Schnaps trinkt, ja. Aber es schadet nichts.
Immer gute Vorbereitung für die Foodtour. Wenn man in osteuropäischen Kreisen eine Foodtour macht, ist man eigentlich nach 15 Minuten schon betrunken. Ich habe es in Prag, in Budapest, in Bratislava gemacht. Da gibt es Libowitz Wodka. Wir starten mit einem guten Schnaps. Und den Leuten sage ich da auch immer, sie müssen dieses Schnapsgläschen aufbewahren, ein bisschen noch, aha, mit dem bisschen Rest, das drinnen ist. Weil es gibt in der Markthalle drinnen den ekelhaftesten Schnaps, den man je in seinem Leben getrunken hat. Aber er ist weltbekannt und eigentlich eine Mediziner, sogenannte Krautinger Schnaps. Und seit gestern habe ich zwei Leute gehabt, wir bleiben da in der Stunde 4 bis 5 Euro übrig. Ja, wieso macht der Trottel das? Yeah. Und das ist ja mein kleines Hobby, weil ich von meiner Grundprofession Journalist bin.
Nein, du bist auch Kollege, ja? Kollege, wo arbeitest du, Kurt?
Öffentlich-rechtlich.
Nein. Beim ORF?
Ja, seit über 20 Jahren von Anstellung bis freie Mitarbeiter, jetzt Filmproduktion, mache hauptsächlich Dokus für ORF3 und viel Investigatives, für Wien fast nur. Aber das ist meine Eltern, die kommen aus dem Ötztal, meine Eltern sind Bauern und die haben eine Jausenstation gehabt und die haben immer für gute Qualität kämpfen müssen und für gute Preise. Und die haben gesehen, die haben sich so schwer getan. Deswegen habe ich eben gesagt, ich möchte ihnen ein bisschen was zurückgeben, dieser lokalen Kultur.
Nur zur Erklärung, nicht, dass wir einen Bombenangriff haben. Nein, die Flugzeuge fliegen so tief auf den Flughafen Innsbruck, direkt über den Dächern kurz.
Extrem. Ja? Die Amerikaner haben immer einen Schock. Ich sage immer, das ist das September 11th Traumata. Die Amerikaner bücken sich immer. Die haben wirklich immer Angst, dass da noch ein Anschlag ist. Nein, der Innsbruck Flughafen ist ganz besonders, weil wir so ein Südwind, eine Föhnlage sind. Also deswegen lande ich nie in Innsbruck, weil ich Angst habe. Ich fahre immer mit dem Bus her.
Das verstehe ich. Und es gibt auch nur Piloten, die diesen besonderen Schein haben
dürfen. Genau, die landen, brauchen ja eine eigene Ausbildung, damit sie überhaupt da landen dürfen. Und gerade bei der Nebellage sind sie noch mal tiefer.
Wahnsinn.
Aber bis jetzt noch nichts passiert.
Noch nichts, auch die Kirchen alle sind ja auch recht hoch hier. Ja, schon
bedenken. Vor allem in Tirol sind die Kirchen immer sehr hoch hier. Jetzt sind wir in der Innsbrucker Markthalle, quasi der Hotspot von Innsbruck. Leider Gottes nicht bei den Touristen, das finde ich immer sehr schade. Die kommen hier eher selten rein, hauptsächlich Einheimische. Die Markthalle ist auf zwei Gebäude eingeteilt. Der vordere Teil ist von 1960 erbaut worden und der hintere Teil ist von 1914. Also eines unserer wenigen Jugendstilgebäude. Der erste Markt hat in Innsbruck übrigens 1460 stattgefunden, direkt vom Goldenen Dachl. Das war der gemeine Platz. 500 Jahre später war er hier. Da sind wir jetzt beim Stefan Kranebitters Käsekulinarium. Der Stefan ist einer unserer höchst ausgezeichneten Käsesommeliers, die wir in Tirol haben.
Das war ein ganz romantischen Ort hier reserviert, ja, in der Markthalle, ganz alleine zu zweit an einem Tisch auch.
Ja, schaut aus wie ein kleines Tête-à-Tête, das wir jetzt hier haben, aber es geht ums Essen. Wir sind auch an einem Ort in der Markthalle, wo man eigentlich nicht hin darf, im ersten Stock. Da haben wir immer ein schönes Tischchen, stelle ich dem auf. Und da verköstigen wir jetzt dann typische Tiroler Käsesorten, die per EU-Richtlinie geschützt sind. Dann gibt es, ich sage auch immer ganz böse, den ekelhaftesten Schnaps, den man auf der Welt trinken kann, den Krautinger Schnaps. Aber nicht ekelhaft, sondern es ist wirklich Tradition. Der Krautinger heißt so, wie er schmeckt, Sauerkraut. Jeder Tiroler sagt, geh flieg ab mit dem Schaß. Also jede Familie in dieser Region nimmt es in einer Wintersaison eine Flasche her, weil es wirklich gut für den Magen ist. Dann haben wir dann auch immer, um den Geschmack ein bisschen aufzulösen, sogenannte Magenzuckerlen. Das ist Magenzucker, ganz was Besonderes. Dann habe ich eine seltene Apfelsorte zum Verkosten eben, und das ist immer schön aufgestellt da für meine Gäste an diesem schönen, ruhigen, romantischen Platz mit Blick über die Markthalle drüber und die verschiedenen Spezialitäten, die Tirol zu bieten hat.
Unsere erste Station auf der Innsbruck Food Tour mit Käse von Stefan Kranebitter in der Innsbrucker Markthalle. Bei ihm gibt's Käse aus allen Teilen Europas und auch einen außergewöhnlichen Bergkäse aus dem Tiroler Lechtal. Ein Urlaub für Feinschmecker und Genießer. Alexander Tauscher ist in Innsbruck für die Radioreise. Bei dieser organisierten Foodtour geht es in erster Linie ums Essen und Trinken, doch nicht nur das. Kurt Reindl will Betriebe zeigen, die teilweise schon seit Generationen die Menschen hier in Tirol ernähren. Er zeigt auch neue Tiroler Betriebe und ihre Ideen, die die traditionelle Küche in Tirol ergänzen. Und genauso stehen Betriebe auf dem Programm, die vergessene Gerichte oder auch Spezialitäten wieder beleben und im neuen Glanz erstrahlen lassen. Mit Kurt saß ich im ersten Stock der Innsbrucker Markthalle und schaute von diesem ruhigen Platz aus auf das emsige Treiben unten in der Halle. Wir probierten ein paar der Köstlichkeiten aus Kranebitters Käsekulinarium, wie zum Beispiel den einzigartigen Tiroler Graukäse. Therese,
gib mir noch mal Käse. Der Graukäse ist das wirklich das Herz der Tiroler. Den gibt es weltweit nur bei uns und darf auch nur in Tirol produziert werden. Und warum ist der so wichtig? Die Europäische Union hat gesagt, der muss geschützt werden wegen der Machart. Es gibt ein Produkt, das war immer in Zeiten der Not und nach Kriegen wichtig, das war Butter. Und wenn man Butter produziert, gibt es immer ein Übrigbleibsel, das sogenannte Magermilch. In Ötztal sagt man Fackenfutter dazu, also Schweinefutter. Die Bauern haben in diesen Zeiten der Not aber gesagt, nein, wir können das nicht einfach wegschmeißen, sondern haben Milchbakterien dazu getan und haben dann diesen Käse erfunden. Und auch aufgrund dieser Machart ist der speziell. Wir haben auf dem Teller dann noch einen Alm- oder Bergkäse liegen, der ist auch geschützt per EU-Richtlinie. Der hat 50-60% Fett in der Trockenmasse. Der Graukäse hat aber aufgrund dieser Magermilch weniger als 0,1% Fett in der Trockenmasse. Und das ist weltweit einzigartig. Die deutschen Gäste sagen oft mal, ach, wir haben sowas Ähnliches, den Harzer.
Der Harzer ist bei uns ja auch bekannt für seinen doch strengen Geruch. Gerade auch, wenn er etwas länger gelegen hat, nicht mehr in der kühlen Temperatur, ist er sehr gut herauszuriechen.
Okay, dann hat er, glaube ich, eine Gemeinsamkeit, zumindest im Geruch mit dem Tiroler Graukäse. Da liegt er pur auf der Platte drauf. Den Tiroler Graukäse isst man eigentlich und bekommt auch in allen Gasthäusern ihn nur mit Essig, Öl und roten Zwiebelringen. Und wenn ich zum Beispiel wandern gehe im Sommer, also das ist das Einzige, was ich auf Hütten esse, weil er liegt nicht im Magen, aber es ist einfach ein leicht bekömmliches Gericht. Mittlerweile, ich sage immer, wird es ein Hipster-Käse ein bisschen. Vor 10 Jahren hätten Tiroler Graukäse kaum Jugendliche gegessen. Jetzt essen es auch ganz viele Jugendliche, weil er eben so wenig Fett hat. Und ich esse oft am Abend, habe so einen Paprika-Chutney von einer Bäuerin, tauche das schön ein, habe diese Kombination von Süße und Stinkigkeit, da isst es zum Fernsehen dazu. Als kleines Mitternachtssnack.
Ein ORF schauen natürlich.
Ne? Natürlich, ja. Und die Tagesschau.
Krautinger, du gut Schnapsei, die Hobby eu bei gern dabei. Mehr brauch ich nie zum glücklich sein. Du kannst in mein Gurten ein.
Ich hab's getan, Gurte war ganz mutig und hab den Krautinger gekostet. Hat wirklich so was Ranziges, so einen ranzigen Beigeschmack.
Und wenn Jugendliche dabei sind und Kinder, die natürlich keinen Schnaps bekommen, die filmen immer ihre Eltern mit dem Handy, den Gesichtsausdruck. Du hast auch nicht viel besser reingeschaut, das hat sich alles ein bisschen verzogen. Aber die Foto ist clever aufgebaut. Gleich nachher gibt es dann immer so zum Kompensieren ein sogenanntes Morgenzuckerle. Das ist ein ehemaliges Apothekerprodukt, Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden. Das ist einfach gekochter Zucker. Das heißt, er ist verträglicher für den Magen mit Zimt und Nelken drinnen. Und es hat früher jede Apotheke in Tirol produziert mit einer künstlichen roten Farbe drinnen. Und das ist eben, um diesen ekelhaften Schnaps wegzubekommen. Und damit es auch noch gesünder geht, die Tour ist auch gesund, es gibt dann eine seltene Apfelsorte. Und ich sage dann immer zu meinen Gästen, sie sollen bitte in ihren Heimatländern auch schauen, dass die Bauern seltene Produkte wieder auf den Markt bringen. Ich zeige ihnen dann immer auf dem Zettel die vier bekanntesten Apfelsorten
also
in Europa.
Also Gala, Golden Delicious, Granny Smith und Pink Lady.
Ja.
Also die sieht man in jedem Supermarkt in der Auslage.
Ja. Und warum? Weil wir Konsumenten ein bisschen auf Tirolerisch gesagt deppert sind. Wir wollen nicht überrascht werden. Wir wollen immer das Gleiche. Und andererseits ist es aber auch Massenproduktion. Ein Gala-Apfelbaum trägt teilweise 2 bis 3 Mal im Jahr. Also es ist Massenproduktion. Okay. Aber sie sind nicht wirklich gut. Granny Smith und Pink Lady sind genetisch veränderte Apfelsorten aus Australien. Und deswegen sage ich immer, versuch selten Apfelsorten zu finden. Wir haben in Österreich ein nettes Projekt, das heißt Arche Noah. Und das ist von den österreichischen Landwirtschaftskammern initiiert worden. Die suchen nach seltenen Apfelsorten und auch verkaufen teilweise Samen und kleine Triebe auf verschiedenen Bauernmärkten. Ab und zu haben wir bei unserer Foodtour einen sogenannten Falch-Skulderling. Der Pomologe, der Apfelzüchter, war ein Deutscher, der Herr Falch, und hat einen Guldenlingsapfel am Schloss Tratzberg im Tiroler Unterland gezüchtet. Von diesem Baum gibt es 3 Bäume noch in ganz Tirol. Und die hat der Sigi, ein Bauer von der Innsbrucker Markthalle, alle in seinem Garten stehen.
Und der Apfel, den wir heute hier haben, ist auch einer?
Nein, weil die Leute sich mittlerweile darum kämpfen. Ich mache so viel Werbung für seltene Apfelsorten, dass ich bald keine habe mehr. Wir haben einen sogenannten Berner Rosenapfel, ein Rosenapfel aus der Stadt Bern. Da ist er entstanden, gezüchtet worden. Von dem Baum gibt es noch ca. 25 Bäume in ganz Tirol. Der Große steht auch wieder beim Sigi in seinem Garten.
Ich gebe zu, ich kaufe auch gerne diesen grünen, weil ich das mag. Hat er trotzdem ausreichend Vitamine?
Apfel haben mit den Jahren am Vitamin-C-Gehalt verloren. Mhm. Und diese ganzen alten Apfelsorten, zum Beispiel Falch-Skulderling, ist einer der 10 Äpfel mit dem meisten Vitamin-C-Gehalt.
Also auch hier, beiß nicht gleich in jeden Apfel.
Genau.
Beiß lieber in einen Berner Rosenapfel. Die Sorte, sie war nämlich Ende des 19. Jahrhunderts zufällig von einem Schweizer Landwirt gefunden worden. Servus aus Tirol, eine Radioreise, die heute alles voll auskostet. Innsbruck Tasting ist unser Motto und Alexander Tauscher ist das Schlemmermaul am Mikrofon. In dieser Etappe ein Stück beste Innsbrucker Backtradition. Inmitten der Altstadt sorgt die Bäckerei Kröll seit Generationen für feinsten und herzhaften Brotgenuss. Wir sind zu Gast in der ältesten Bäckerei der Stadt, auch Altstadtbäckerei genannt, geführt von Marion. Sie ist immer noch die Chefin, obwohl sie vor einigen Jahren den Betrieb bereits an ihren Sohn übergeben hatte. Die Liebe zum Handwerk ist zu sehen, zu riechen und zu schmecken. Kurt Reindl ist hier Stammgast, wohnt er doch nur ein paar Schritte entfernt.
In diesem Gebäude ist seit 1795 durchgehend eine Bäckerei. Also die Familie Kröll ist noch nicht so lange. Tirol ist ja eher konservativ, vor allem in den Tälern. Und man sagt auch in Tirol, der Mann hat die Hosen an, was heutzutage einfach nicht okay ist. Aber in Innsbruck gibt es ganz viele Familienbetriebe, Konditoreien, Bäckereien, die schon seit jeher in Frauenhand waren. Das war immer was ganz Besonderes. Die Marion auch nochmal besonders. Ihr Großvater hat zu ihr gesagt, du Marion, ich möchte, dass du die Bäckerei übernimmst, aber du musst den Meisterbrief machen. Und sie hat das Problem doppelt gelöst, sie hat den Meisterbrief gemacht und auch einen Bäcker geheiratet. Da gibt es jetzt 2 typische Tiroler Brotsorten, die eigentlich aus Südtirol kommen. Aber Südtirol war ja Teil unserer Kulinarik. 1919 war der Friedensvertrag von Saint-Germain. Zu dieser Zeit haben wir Südtirol an das damalige Königreich Italien verloren. Aber unsere Kulinarik ist immer noch von Südtirol geprägt. Und Marion wartet schon drinnen.
Schauen wir rein.
Grüß Gott.
Hier draußen Haufen geschwafelt.
Marion, erstmal danke für die Gastfreundschaft. Du bist Bäckermeisterin, ne?
Ich bin Bäckermeister, ja. Ganz klassisch. Zuerst Konditor gelernt, dann Bäcker gelernt, dann die Meisterprüfung gemacht, dann am Bäcker geheiratet. Kann nichts mehr schief gehen.
Eine vorbildliche Handwerksfamilie.
Ja.
Der Großvater schaut über die Schulter, ist sicher zufrieden mit dem, was du machst.
Davon gehe ich aus, ja. Hat mir groß zum.
Sehr schön. Jetzt hast du uns ja zwei verschiedene Brote zubereitet. Den Finchgau, ein flaches Fladenbrot, aber einmal ein dunkles. Wie kann man es beschreiben?
Das ist Roggenbrot mit ganz viel Sauerteig und ganz viel Gewürze. Wird traditionell immer noch mit der Hand gemischt. Somit ist die ganze Liebe des Bäckers auch drinnen.
Ist es eher ein etwas säuerliches Brot?
Ist viel Sauerteig drinnen und auch ganz viel Gewürze, Kümmel, Fenchel und Koriander. Ist bei uns drin, die Südtiroler haben noch ein Brotklee dabei, aber die Finchka im Gegensatz zum Schüttelbrot. Und das waren so das Wichtigste, was ein Finchka braucht. Und Zeit, das ist das meiste, weil durch die Zeit entwickelt sich der Geschmack und nicht durch die Uhr.
Das zweite, Marion, links daneben, hat die Form einer Computermaus, würde man fast sagen. Ja.
Die haben das abkupfert.
Die haben das abkupfert von dir, natürlich.
Wir waren die Ersten.
Ja, natürlich, Bäckerhandwerk ist viel älter als PC-Industrie. Es könnte aber auch ein Stofftier sein oder eine echte Maus. Ja. Wie heißt das?
Das ist eine Maus. Eine Brioche-Maus.
Ja. Mit Salzkruste drauf.
Nein, das ist Zucker.
Das heißt ein süßer Brioche-Teig?
So wie ein Zopfisch und in der Form in eine Maus braucht. Ist halt nur ein klassisches Gebildgepäck, etwas, was man jeden Tag macht. Im Gegensatz zu anderen, die sind halt saisonbedingt.
Was wäre bei euch saisonbedingt?
Zu Ostern und zu Allerheiligen, da schenken die Paten in ihre Patenkinder entweder eine Henne oder einen Hasen. Es gibt andere Teile in Österreich oder in Tirol, da kommt noch Hirsch dazu. Also bei uns in Innsbruck ist es so, dass die Mädels kriegen die Hennen, die Burschen kriegen die Hasen und das soll einfach Glück bringen. Dann haben wir zum Nikolaus Krampus, gibt es die Brioche Krampus, da machen wir so Mandeln. Oder auf Weihnachten gibt es die Christbaumeln und so arbeiten wir uns durchs ganze Jahr.
Und ihr seid ja wirklich ein sehr traditioneller, ein kleiner Betrieb. Man muss euch sehen, nicht einfach vorbeilaufen, auch reinkommen.
Man kann uns zuschauen, man kann uns fragen, man kann mit uns reden. Wir sind da ganz offen, wir haben keine Geheimnisse. Und uns gibt es jetzt seit 1937. Mein Opa hat angefangen, jetzt hat es mein Sohn übernommen, ist jetzt die vierte Generation und wir arbeiten im Großen und Ganzen immer noch so wie mein Opa.
Für den Sohn war es auch keine Frage, im Handwerk Fuß zu fassen?
Nein, überhaupt nicht. Der hat sich mehr oder weniger selber ausgebildet und zwar hat er das so gemacht, dass er zu den ganzen alten Bäckern hingegangen ist. Der hat sich überall durchgefragt, also der hat nicht die klassische Lehre gemacht, sondern hat sich einfach selber das beigebracht, so wie man früher getan hat. Das weiß ja jetzt kaum noch jemand.
Also eine Art wie Wanderschaft, wie man es früher als Handwerker, als Geselle getan hat?
Man ist ja früher ist man von Betrieb zu Betrieb gegangen und jetzt geht man von Internet zu Adresse zu Internetadresse. Und überall, wo man einen alten Bäcker findet, da schaut man, dass man zu Infos kommt. Ne?
Schön. Ich wünsche dir immer viele Gäste, vor allem auch diejenigen, die nicht im Supermarkt kaufen, sondern eben bei dir. Das ist wichtig.
Ja, das wird aber auch wieder mehr. Man merkt, der Trend geht zurück zu dem, was einem gut tut.
Alles, was gut tut. Heute das Wellness-Programm für den Gaumen. Die Innsbruck Food Tour hier in der Radioreise. Von Island bis Indien, von Interlaken bis Innsbruck. Und genau da sind wir heute mit der Radioreise. Alexander Tauscher auf einer Kulinarik-Tour in der Landeshauptstadt von Tirol. Der lustig-drahtige Kurt Reindl ist unser kulinarischer Begleiter, jetzt direkt im Herzen der Stadt. Und die Geräuschkulisse von Innsbruck gibt, wie wir gleich hören werden, alles her, was sie an einem Samstagmittag zu bieten hat.
Innsbruck ist ein schönes Städtchen, Innsbruck ist entzückend.
Vom Golden Dachl sind wir direkt im Herzen von Tirol, von Innsbruck, direkt in der Altstadt. Und jetzt viel Flüssiges hattest du heute ja noch nicht, außer die zwei Schnäpse. Und jetzt hat man ein bisschen einen Durst nach der Bäckerei. Und wir stehen jetzt vor einem der Brunnen von Innsbruck. Innsbruck hat 174 Brunnen. Die muss man erstmal finden. Ich weiß auch nicht, wo die alle sind. Und diese Brunnen gehören alle der Stadt Innsbruck. Und die Stadt Innsbruck ist für die Qualität des Wassers auch verantwortlich. Samstag 12 Uhr, die Sirenen fängt an.
Auch das gehört dazu. Nicht nur die Flugzeuge, die Sirenen und die Kirche.
Das ist immer das Worst Case bei den Amerikanern, wenn ein Flugzeug und dann die Sirene los ist. Die glauben immer, es ist irgendwas los. Sage ich immer, nein, Flugzeug ist wegen Innsbrucker Flughafen. Und um 12 Uhr sind natürlich immer die Tests der Innsbrucker Sirenen. Jeden Samstag um 12 Uhr. Und natürlich katholisches Innsbruck. In Sichtweite ist gleich der Innsbrucker Dom. Der bimmelt auch noch mit, ja.
Wir machen eine ganz kurze andächtige Pause, Kurt, und setzen gleich fort. Und dabei lichten sich schon die Nebelschwaden.
War fast schon kitschig, ja.
Kennst du die Stadt in Tirol am grünen Inn? Dort waren so viele Menschen immerhin.
Die Sirene ist erloschen, die Glocken auch. Die Berge sind noch ein wenig im Nebel und die Flugzeuge sind noch nicht in Sichtweite. Gut.
Wir sind jetzt eben vor dem Brunnen, weil einfach die bedeutendste Kulinarik, die Tirol hat, ist natürlich unser Wasser. Im Sommer bekommen meine Gäste auch immer eine Flasche Wasser im Sackerl drinnen und ich zwinge die Amerikaner immer, sie müssen dieses Flascherl mindestens zweimal wieder befüllen, wenn sie in Tirol sind, sonst stirbt irgendwo ein Schmetterling auf der Welt. Da sagen sie immer, oh no, my gosh. Weil die Amerikaner und auch andere Gäste, die sind das nicht gewohnt, dass man eben das Wasser direkt aus dem Hahn raustrinken kann. Die glauben mir das auch nicht, dass man im Hotel das Wasser trinken kann, weil unser Wasser kommt eben direkt von den Bergen auch. Es gibt eine Untersuchung, wenn es regnet, dauert es 12 bis 14 Jahre, bis das Wasser aus unseren Wasserhähnen rauskommt in Tirol. Und in dieser Zeit wird es dann von der Nordkette von zwischen 60 und 80 verschiedenen Filtrationsstufen im Gestein quasi gefiltert.
Ihr seid ja und auch Österreich, generell Bayern, Schweiz, Teile Deutschlands wirklich gesegnet mit sauberem Trinkwasser. In Amerika schmeckt es nach Chlor, in anderen Ländern kann man es gar nicht trinken, weil Bakterien drin sind, also das weiß man gar nicht zu schätzen.
Bei uns sagt man auch immer so, auch wenn es ein bisschen ekelhaft klingt, es gibt nicht viele Länder auf der Welt, die ihren Stuhlgang mit Trinkwasser runterspülen. Verrückt, wir haben Luxus, in anderen Ländern gibt es getrennte Wassersysteme, wir haben Leitungs-, also Trinkwasser, mit dem wir die Spülung beim Klo betätigen und trinken es aber eigentlich wenig.
Wir sind vom Brunnen mit dem plätschernden Wasser jetzt im Weißen Rössel, nicht im legendären am Wolfgangsee, auch wenn uns die Musik kurz auf den Lippen liegt, im Weißen Rössel.
Sollen wir zusammen singen? Meine Stimme sieht so gut. Aber wir sind jetzt im Weißen Rössel in der Innsbrucker Altstadt und es ist eines der ältesten Gasthäuser, die wir hier haben, und zwar ist die von 1590, das Weiße Rössel. Ganz eine Besonderheit, weil einerseits ist es eines der ältesten Gasthäuser, die wir haben in Tirol, sehr traditionell, seit über 400 Jahren im Familienbesitz einerseits und andererseits denken die aber auch nach vorne. Die sind zum Beispiel Teil der sogenannten Charakterernte. Das ist ein Projekt in Tirol, die von Bauern Sachen kaufen, die eigentlich im Müll landen würden. Die Tiroler Bauern müssen jedes Jahr über 60 Tonnen Lebensmittel wegwerfen, weil das Essen nicht perfekt ausschaut. Die Karotte ist nicht gerade, die Zucchini ist zu groß, der Apfel hat ein Auge drauf. Wir Konsumenten sagen, okay, das kaufen wir nicht mehr und deswegen wird das weggeworfen. Und das gefällt mir beim Weißen Rössel so, dass die nicht nur sagen, Tradition, Tradition, Tradition. Nein, wir haben eine Verantwortung für die Zukunft. Deswegen versuchen wir auch, dieses unperfekte Essen sozusagen wieder zurückzuholen. Da gibt es jetzt für dich das Tiroler Kröstl. Das Tiroler Kröstl ist für mich so ein typisches Tiroler Produkt, weil es eigentlich ein Restelessen ist, so wie das angefangen hat. Früher, die Bauern haben eigentlich nur am Sonntag Fleisch gegessen und von Montag bis Donnerstag hat es Kröstl gegeben. Ein Kröstl ist alles Übergebliebene vom Sonntag in die Pfanne reinhauen, heiß abbraten, deswegen heißt Kröstl auch geröstetes. Ein Produkt hatten sie das ganze Jahr, das waren Kartoffeln. Deswegen haben sie einfach alles hoch erhitzt, alle Bakterien abgetötet, frische Kartoffeln rein und das war's.
Also nicht eben nur das Schnitzel und vor allem der Tafelspitz. Das Typischste wäre das Kröstl hier in Tirol, in Innsbruck.
Kröstl und Tiroler Kässpätzle würde ich die beiden klassischen traditionellen Gerichte sehen, vor allem, es war arme Leute essen. Also Schnitzel ist dann später natürlich durch die Gastronomie groß geworden und auch durch den Tourismus. Und hier erzähle ich dann auch meinen Gästen immer was über die Tiroler Zirbe, weil die Tiroler Zirbe ist für mich der rote Faden einerseits durch die Futur und andererseits ist die Zirbe für mich ein Symbol für die Seltsamkeit der Tiroler.
Denn wir kennen sie ja nicht nur vom Schnaps, wir kennen sie auch vom Zirbenbett, was ja den Blutdruck senkt, deswegen seid ihr alle so jung und du schaust auch so jung aus, Kurt.
Danke vielmals. Sicher die Zirbe, ja, das Bier wird es wohl nicht sein, glaube ich. Die Zirbe ist eines der teuersten Hölzer Europas und warum? Weil wir haben eines der renommiertesten Schlaflabore an der Innsbrucker Klinik und die haben herausgefunden, wenn du in einem Zirbenbett schläfst, hast du am nächsten Tag einen Pulsschlag, der 1500 Schläge vermindert ist. 1500 Schläge sind circa eine Stunde im menschlichen Alltag.
Ich hätte auch gern so ein Zirbenbett, wäre meinem erhöhten Blutdruck sicher ganz zuträglich. Für alle mit niedrigem Blutdruck gibt's bei uns gleich feinsten Kaffee und später geben wir noch den Senf dazu. Innsbruck Tasting, unser Motto. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Innsbruck Tasting ist heute unser programmatisches Motto. Ein vorwiegend kulinarischer Streifzug durch die Region rund um die Tiroler Landeshauptstadt. Jetzt ein Mann, bei dem begann alles im Jahr 2007 mit der Liebe zum Kaffee. Und daraus entwickelte sich ein Tiroler Familienunternehmen, das Kaffee in fast alle Welt liefert. Wir sind nämlich zu Gast bei Cem Korkmaz, dem Gründer von Coffee Cult, der, wie er auf seiner Visitenkarte auch schreibt, Austrian Barista Champion. Und hier kommt sie, die Sahne im Kaffee.
The cream in my coffee.
Das war jetzt ein kleiner Verdauungsspaziergang nach der Hauptmahlzeit. Gibt es da was zum Aufwecken, Aufwachen? Einen Kaffee. Ist natürlich kein typisches Tiroler Produkt, aber es ist da veredelt worden von einem Kaffeeröster von Coffee Cult, vom Cem. Er ist einer der höchst ausgezeichneten Barista-Meister von ganz Österreich. Er war mehrere Male österreichischer Barista-Meister, war Tiroler Barista-Meister, hat auch Österreich zweimal bei Weltmeisterschaften vertreten, einmal in Bogotá und einmal in Wien und war über 10 Jahre lang Weltrekordhalter und zwar auch im Guinness World Record Book der Mensch, der auf der Welt die meisten Cappuccini pro Stunde gemacht hat. Er hat Bohnen im Direct Trade, das heißt, er hat kein Fair Trade, sondern Direct Trade, er kauft bei den Bauern direkt ein. Und was man auch da vorne gleich sieht, deswegen bleibe ich immer kurz vor der Rösterei stehen, da gibt es einen Verkaufsautomaten mit Kaffeebohnen. Europaweit der Erste, der das gemacht hat, und zwar im Lockdown entstanden. Er hatte eigentlich 3 Kaffeehäuser, die mussten natürlich alle schließen, hat er gesagt, okay, was mache ich? Er hat nicht gejammert, wie so viele Tiroler Hoteliers und Restaurantbesitzer gemacht haben. Er hat gesagt, nein, ich muss andere Wege gehen, hat einen Onlinehandel aufgebaut, er hat mittlerweile Kaffeekunden, die bis nach Dubai in die Arabische Emirate bestellen, ganz viele deutsche Kunden auch, die seine Bohnen bestellen, und dort hat er gesagt, okay, ich probiere jetzt einfach einen Verkaufsautomaten, Rohkaffeebohnen, die ganzen Bohnen reinzutun, und das hat ihn gerettet. Damit du was Süßes jetzt auch hast, drinnen gibt es jetzt 2 Tiroler Spezialitäten. Einmal die Tiroler Prügeltorte, hat sogar schon die Queen Elizabeth II. Wow. Beim Innsbruck-Besuch genossen und der ehemalige Papst, der Johannes Paul II. Und ein zweites Produkt, das ist die Tiroler Edelschokolade. Schokolade von der Milch einer ganz, ganz alten Rinderrasse, über die sogar schon Tacitus und Plinius der Ältere, die beiden römischen Philosophen, geschrieben haben. Aber gehen wir wieder rein.
Bis dort.
Hallo. Hallo, Alex von der Radioreise, grüße dich.
Hallo, grüße dich.
Du bist schon sehr gelobt worden und bin auch sehr beeindruckt.
Meine Wurzeln kommen aus der Türkei, sind seit über 50 Jahren schon mittlerweile in Tirol zu Hause. Also ich bin eigentlich gebürtiger Innsbrucker und habe eigentlich wenig Beziehung zu der Türkei, sagen wir mal so.
Ja, der Kaffee höchstens, weil die Türken uns ja einst den Kaffee herbrachten, aber ist das weit hergeholt?
Ja, das ist sehr weit hergeholt, das ist in der Geschichte natürlich, ja, doch. Viele verbinden das auch mit dem, dass durch die Türken oder Osmanenbelagerung der Kaffee überhaupt nach Europa, nach Wien gekommen ist.
Genau. Hattest du davor eine Beziehung zum Kaffee? Hast du eine Ausbildung gemacht?
Nein, das hat sich eigentlich zufällig ergeben, weil ich eigentlich immer wieder in meinem Umfeld gehört habe, wie wichtig den Menschen Kaffee ist, weil jeder redet von einem guten Kaffee, vom Tagesstart etc. Und so hat es eigentlich mein Interesse erweckt, weil ich mich gewundert habe, es redet jeder über gute Tasse Kaffee und die wenigsten beschäftigen sich mit der Materie.
Viele nur Coffee to go. Du röstest hier sicher sehr hochwertigen Kaffee, ja? Wo beziehst du deine Bohnen her?
Unsere Philosophie ist es eigentlich, so gut wie möglich direkt aus diversen Ursprungsländern einzukaufen. Wir haben Rohkaffeebohnen aus Ruanda zum Beispiel, aus Äthiopien, El Salvador, aus Peru, Kolumbien, Brasilien. Und wir schauen eigentlich, damit wir so viel wie möglich Vielfalt in das Kaffeeerlebnis unserer Kunden reinbringen.
Kaufen hier die Innsbrucker ein oder ist es was für Touristen?
Unser Schwerpunkt ist natürlich der einheimische Markt mit Innsbruck, Tirol oder Österreich. Mittlerweile ist es auch so, dass wir eigentlich fast unseres Jahresumsatzes 35% im Export machen.
Schon gerade bis in die Emirate reicht die Kundschaft?
Eigentlich von Amerika weg bis in die Emirate beliefern wir. Der überwiegende Anteil ist natürlich im deutschsprachigen Raum.
Machst du auch öffentliche Röstungen, also Vorführungen?
Beim Rösten Vorführungen nicht in dem Sinn, weil beim Rösten muss ich wirklich nur konzentriert auf meine Bohnen da sein. Aber was wir machen natürlich sind Werksbesichtigungen, Workshops, Vorträge, quer durch, eigentlich alles, was das Thema Kaffee beinhaltet.
Wie viele Tassen am Tag trinkst du, Cem?
Sollte es, glaube ich, nicht erwähnen, aber so einen halben Liter bis einen Liter Filterkaffee und dann eigentlich so berufsbedingt so 10 bis 15 Espresso am Tag.
Wahnsinn, bist du sicher immer extrem munter.
Ja, ich lebe immer noch.
Ja, er lebt noch und das mit großer Leidenschaft. Der äußerst sympathische Cem und trotz solcher Kaffeemengen, also ich könnte nicht mal ein Zehntel davon vertragen, gar nicht aufgewühlt, sondern völlig relaxed. Hier ist Rias, richtig Innsbruck ausschmecken, Alexander Tauscher mit dem Kulinarik-Trip in der Radioreise. Und jetzt die zweite Tasse Kaffee vor den Toren von Innsbruck in Telfs bei Thomas Kaffee und Genussmanufaktur. Auch Thomas Hofer bezieht seine Bohnen direkt von den Produzenten. Nicht nur das, er unterstützt in den oft sehr armen Ländern einige tolle Projekte. Und auch bei Thomas kam die Leidenschaft für den Kaffee mit der Zeit, auch durch seinen Job einst als Koch.
Nach 3 Jahren nach meiner Lehre habe ich begonnen, im Sommer auf der Alm zu arbeiten und im Winter auf Saison. Habe dann da viele Jahre eine Kaffeemaschine verkauft und Kaffee und habe da auch die Leidenschaft entdeckt für Kaffee.
Kam die Leidenschaft in deiner Zeit auf der Alm, weil du vielleicht dann auch mehr Zeit hattest, Kaffee zu trinken an kalten Abenden?
Ja, das stimmt. Ich habe sehr früh begonnen, Kaffee zu trinken und ich habe dann am Dachboden eine alte Röstpfanne gefunden, die was man am Holzherd aufgestellt hat und dort den rohen Kaffee angerührt hat.
Hat dir damals die Ausbildung zum Koch schon ein wenig geholfen, weil du ein wenig auch Nahrungsmittelkunde kanntest?
Also Nahrung und hochwertige Lebensmittel und Getränke, das war immer eine Leidenschaft von mir, ist es nach wie vor. Und da hat mir das Ganze auch natürlich geholfen, dass der Übergang ja, als Kaffeeliebhaber und dann später zum Kaffeeröster begonnen hat.
Seit 2014 habt ihr jetzt hier in Telfs diese Kaffeerösterei, die einzige Bio-Rösterei in Tirol. Ne?
Auf das sind wir ein bisschen stolz. Wir haben uns über die Jahre zum 100%igen Bio-Röster entwickelt. Gar nicht so einfach, weil wir nur wirklich ausgesuchte Spezialitäten rösten wollen. Und das aber ausschließlich eben von kleinen Bauern rund um den Kaffeegürtel.
Was ist beim Kaffee Bio? Beim Wein weiß man, das ist ein Boden, der gewisse Eigenschaften erfüllen muss, da darf nichts chemisch gedüngt werden und so weiter. Welche Voraussetzungen müssen beim Kaffee anbauen, beim Kaffeerösten erfüllt sein, um sich dann Bio nennen zu dürfen?
Das ist ähnlich wie beim Wein. Dort ist es auch so, dass eben nichts gespritzt werden darf und dass es natürlich auch streng kontrolliert wird. Und die sind auch sehr stolz darauf, dass sie das eigentlich wie früher machen, weil eigentlich ist ja Bio das Normale, gell? Und nicht konventionell, wenn man sich rückbesinnt.
Genau, heute ist schon Bio eine Ausnahme.
Leider. Aber wir wachsen ein bisschen.
Das ist gut. Und wir sitzen ja hier vor einer Karte, Thomas, einer Weltkarte, wo man sieht, von wo überall eure Produzenten kommen. Wenn man mal von Ost nach West geht, beginnt das Papua-Neuguinea, geht dann über Indonesien, Äthiopien, weiter zum Teil östlich von Indien war etwas gewesen. Und dann natürlich Südamerika. Von all diesen Orten bezieht ihr euren Kaffee, also nördlich und südlich des Äquators.
Ja, genau. Also 20 Breitengrade nördlich und südlich des Äquators ist der Kaffeegürtel. Und wir schaffen es auch immer wieder, eben Raritäten zu bekommen, wie zum Beispiel einen Sack bekommen aus Nepal. Der wird sogar mit Himalaya-Schneewasser gewaschen. Und auch hier unterstützen wir wieder ein soziales Projekt und das Dorf vor Ort. Und das ist uns eigentlich sehr wichtig. Wir wollen eben einen positiven Fußabdruck hinterlassen zum Thema Kaffee. Und eben dort ist uns sehr wichtig, dass die Menschen eine Lebensgrundlage haben und eben menschlich und auch der Natur was zurückgeben können.
Menschlich heißt, dass man eben direkt beim Produzenten kauft, nicht bei Händlern, weil man weiß, die haben eine Riesenprovision. Ihr habt auch schon erste Händler besucht in Südamerika?
Ja, wir waren mit meinem Sohn in Kolumbien, in der Region Tierra Dentro Cauca und in der Sierra Nevada. Das sind Indianervölker, das sind die Kogi und die Nasa-Indianer und die durften wir da kennenlernen. Und jeder dieser Bauern musste seine Finca vorstellen, auch ganz bewusst, damit er auch merkt, oh, diese Leute aus Europa, die interessieren sich wieder wirklich für uns. Die Vision war damals 12 Röster, 12 Bauern und wir haben ihnen garantiert, dass wir immer die Jahresmenge abnehmen.
Sicher dankbare Gesichter, als ihr da gewesen seid.
Ja, das sind sehr einfache Leute. Für uns unvorstellbar, dass eben die Bauern selber nicht lesen, rechnen, schreiben können. Und eben durch das, dass wir dieses Projekt gemacht haben, sieht man eben, dass eben Vertrauen entsteht. Und das ist wichtig, weil die wurden über Jahrhunderte eben von der Industrie leider Gottes ausgenutzt.
Ihr habt noch ein Projekt bei dem es um Auswanderer hier aus der Region geht, die vor ganz, ganz vielen Jahren, vor rund 200 Jahren, nach eben Südamerika ausgewandert sind. Also in eine andere Richtung, als wir heute Wanderungsströme sehen.
Aus dem Dorf Tirol. Hier sind 180 Tiroler 1850, 1870 in zwei Chargen ausgewandert, weil eben in Tirol keine Perspektive war und die Armut sehr groß. Und die haben dort eben Fuß gefasst am Rande des Amazonas und haben dort langsam, Step by Step, sich eine Existenz aufgebaut. Und wir haben eben erstmalig ihren Kaffee bekommen und ich muss sagen, er schmeckt wunderbar. Ja, Kaffee aus Bosuzzo von Tirolern nach Tirol, also das ist schon ein kleines Highlight, muss ich sagen. Und wir hoffen, dass wir es schaffen, auch die Botswaner zu besuchen.
Habt ihr ja richtig große Reisepläne demnächst, ja, immer in die tropischen, schönen, warmen Regionen.
Ja, genau. Es ist eine Win-Win-Situation. Wir helfen Ihnen etwas und Sie helfen uns, weil wir eigentlich ein Top-Produkt bekommen.
Vielleicht kommt irgendwann ja mal in ferner Zukunft auch ein Kaffeeanbauer zu dir hierher und trinkt mal eine Tasse Kaffee hier im schönen Telfs.
Da haben wir schon fest eingeplant, dass die uns auch besuchen.
Kleine Geschichten aus der großen Welt. Kleine Projekte, die diese Welt besser machen. Sicher nur ein Tropfen auf den sehr heißen Stein, aber wenigstens ein Tropfen. Vom Mund zum Ohr und heute direkt durch den Gaumen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher unter dem Motto Innsbruck Tasting. Wir bleiben noch einen Augenblick vor den Toren von Innsbruck in Telfs, bevor wir zum Kaffee, zum süßen und pikanten Abschluss wieder zurück in die Tiroler Landeshauptstadt kommen. Nur ein paar Schritte von der Kaffee- und Genussmanufaktur entfernt geht es nicht um Bohnen, sondern um Körner. Auch eine Manufaktur. Thomas Weber führt die nach ihm benannte Weber Bio-Senfmanufaktur. Ja, und im Gegensatz zu den Kaffeebohnen muss er die Senfkörner nicht mehr importieren, denn die Ingredienzien, ob nun Senfkorn oder Kräuter, stammen aus Österreich bzw. Süddeutschland. Das ist dann auch unsere nächste scharfe Geschichte, die wir musikalisch deftig einleiten.
Ich bin ein in Tirol lebender niederbayerischer Sachse.
Ich freue mich total, dass wir Landsleute uns wiedersehen. Du bist ja fast bei mir um die Ecke in Sachsen.
Aber fast, nur fast. Aber das ist schon lange her. Ich bin 91 weg, bin 91 nach Niederbayern gegangen und 2018 dann nach Telfs, der Liebe wegen.
Ich bin 2001 in den Westen über. Wann habt ihr das Geschäft hier?
Senf mache ich jetzt seit 2006 und 2018 haben wir das dann von Niederbayern nach Tirol verlagert. 2018 habe ich dann dieses Geschäft hier bezogen mit einer Schaumanufaktur, wo man uns direkt während der Produktion zuschauen kann.
Das heißt, du hast in Bayern schon Senf hergestellt?
Jawohl.
Auch in einer kleinen Manufaktur?
Auch in einer kleinen Manufaktur. Damals habe ich es noch alleine gemacht. Jetzt mache ich es mit meiner Frau gemeinsam.
Das war die Liebe, die Tirolerin, die du kennengelernt hast?
Genau, habe ich auf einer Veranstaltung, auf einem Markt, habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und dann irgendwann steht dann die Entscheidung, was machst du? Wir haben uns dafür entschieden, dann das, die ganze Geschichte hier in Tirol weiterzumachen. Und Tirol ist natürlich auch eine Marke.
Auf jeden Fall. Und erst recht Telfs. Du bist ja Koch gelernter. Lag es da nahe, dass du irgendwann sagtest, ich möchte jetzt Senf herstellen, weil braucht man dafür eine extra Ausbildung?
Das war so überhaupt nicht geplant. Ich hatte einfach mal Freunden, Bekannten zu Weihnachten einen sogenannten Fresskorb geschenkt mit selbstgemachten Sachen, die man als Koch halt so macht. Da waren Essige, Öle, unter anderem auch ein selbstgerührter Senf drin. Und das kam aber so gut an, dass die Leute immer wieder nachgefragt haben, hast du noch was davon und machst du noch was? Irgendwann so 2-3 Jahre später war dann der Scheideweg, wo man sich dann entscheiden musste, ja, möchte ich weiter als Koch arbeiten oder möchte ich doch lieber mich in den Senf stürzen und habe mich dann für Zweites entschieden. Seitdem machen wir dann Senf hauptberuflich.
Als Koch hat man schon eine gewisse Ahnung, wie man Senf herstellt.
Nicht unbedingt, wie man Senf herstellt, das war sehr viel Learning by Doing. Was man als Koch natürlich mitbringt, ist die Affinität zu Lebensmitteln und auch ein gewisses Grundverständnis für das Produkt, weil es geht bei uns nicht darum, dass Senf unbedingt scharf sein muss, sondern es geht bei uns im Senf um das Aroma. Senf soll unterstützen, nicht töten.
Wir reden gleich über den Senf, den ihr herstellt. War das damals eine schwere Entscheidung? Weil ihr wart ja nicht der einzige Senfhersteller. Es gibt ja sicher auch viele große Industrielle. Da muss man ja auch eine Nische finden.
Zum einen, wir machen unseren Senf in einem sogenannten Kaltmahlverfahren und waren damals die Zweiten in Deutschland, die das gemacht haben. Wir haben eine Mühle bei uns mit 500 Kilogramm schweren Granitsteinen. Diese ist gebaut nach dem Lehrbuch aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt noch genau eine Person in ganz Deutschland, die so etwas bauen kann. Und das Zweite, was wir machen, wir sind von Anfang an auf Bio spezialisiert, Regionalität. Wir versuchen, soweit das machbar ist, die Zutaten aus dem Umkreis zu verwenden. Durch dieses Kaltmahlverfahren bleiben die ätherischen Öle, das, was wichtig ist, das, was gesund ist am Senfkorn, bleibt damit enthalten.
Was für Senfe stellt ihr her? Ich sehe im Regal eine ganze Menge an verschiedenen. Als Sachse kennt man den Bautzner.
Wir haben 16 Sorten, 17 Sorten, die wir für uns selber produzieren. Das fängt an bei einem klassischen bayerischen Weißwurstsenf, geht über unser Highlight, einen schwarzen Senf, perfekt zu einem Käse mal dazu, bis zu einem Exoten wie einem Schokoladen-Chili-Senf. Insgesamt produzieren wir ca. 50 verschiedene Sorten für ganz viel in Auftragsarbeiten, für Brauereien, für Weingüter oder generell für irgendwelche Firmen, die sagen, verwende unser Produkt oder mach was mit unseren Zutaten. Dann versuchen wir daraus Senf zu kreieren.
Ich glaube, der normale Bürger wird vielleicht zu Hause ein, zwei Sorten Senf haben. Für die Wurst eher, denke ich, einen pikanten, normalen, für den Käse einen süßen. Was würdest du empfehlen, wenn man sich vielleicht für zwei, drei Sorten entscheiden sollte? Senf ist ja nicht, was man jeden Tag isst.
Also wir essen Senf wirklich jeden Tag, weil man Senf viel mehr sehen sollte als nur zur Wurst. Man sollte zum einen Senf immer zu allen Dingen essen, die fett sind, weil Senf einem bei der Fettverdauung hilft und deswegen dazu Senf essen. Also Wurst ist klar, das sind die Klassiker, Käse auch, zum Fisch mal mit dazu. Wo wir sehr viel Senf zum Beispiel auch verwenden, ist im Salatdressing. Da was mit hineinrühren oder auch in Suppen, in Soßen zum Abbinden.
Also auch eine Fleischsoße durchaus Senf?
Eine Fleischsoße, da zum Beispiel den Schokoladen-Chili-Senf mitverwenden, als Krusten auf einem Fisch drauf mit einem Weißbrot vermengen und als Kruste verwenden oder auch in verschiedenen Soßen, in Tomatensoßen mit hineinrühren. In Geschnetzeltes mit hineinrühren oder was. Einfach als Geschmacksträger und natürlich auch zum Binden.
Hat Senf auch so wie Meerrettich auch so eine antiseptische Wirkung?
Das, was Meerrettich scharf macht, sind Senföle. Also wir hören immer wieder mal den Spruch, ja, dein Senf schmeckt ja nach Meerrettich. Falsch, Meerrettich schmeckt nach Senf. Diese antiseptischen Wirkungen, das ist ja eigentlich diese medizinischen Wirkungen vom Senf, die ist natürlich logischerweise auch im Senf mit enthalten. Unsere Großmütter kannten es noch, den sogenannten Senfwickel bei Erkältungskrankheiten. Das sind diese ätherischen Öle, diese Antioxidantien, die dann auch bei der Entzündungen helfen.
Also ist Senf als Fazit gesagt eventuell noch etwas unterbewertet inzwischen geworden?
Definitiv. Also Senf ist wesentlich mehr als gelb. Das versuchen wir den Leuten natürlich auch hier immer wieder mit beizubringen.
Buletten mit Senf und ein Brötchen dazu. Buletten mit Senf, die wirken im Nu.
Die wirken im Nu. Wir haben es gehört. Senf gehört nicht nur an Buletten. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man den Senf dazugeben kann. Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des Lebens, sagte mal der Lyriker Friedrich Hebbel. In diesem Sinne gibt es heute einen großen Schluck. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Innsbruck. Innsbruck hat einige Häuser voller Tradition. Da ist zum Beispiel das mehr als 500 Jahre alte Hotel Schwarzer Adler. Es begann als Herberge, war dann ein Wohnhaus für Patrizier. Hier lebten prominente Gäste, wie zum Beispiel der Bildhauer der Habsburger, der ordentlich gezecht haben soll. Der Schwarze Adler ist auch eng verbunden mit der Geschichte des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer. Inzwischen wird der Schwarze Adler von der Familie Ulsch geführt, wie auch das Adlers in Innsbruck und das Harry's Home in Telfs. Im Schwarzen Adler begegnet Klassik der Moderne. In den Zimmern wechseln Antiquitäten mit stylischen Elementen. 500 Jahre Geschichte und zahlreiche Umbauten. Wir sprechen ein anderes Mal mit den Hoteliers Sonja, Sophie und Harald Ulsch. Jetzt besuchen wir mit Kurt Reindl Tirols älteste Konditorei und ältestes Café, das Café Munding. Die Chefin Almut Munding steht fast immer hinter der Verkaufstheke der Konditorei und nahm sich für uns ein paar Minuten Zeit.
Das ist die älteste Konditorei Tirols, von 1803 entstanden. Und verschiedene Superlative, die es da gibt, ist einerseits, sie hat den ersten Gasgarten von ganz Innsbruck. Es gibt drinnen die älteste in Betrieb befindliche Kaffeemaschine Europas, Café Munding, das früher übrigens ein Damencafé war, weil es hat sich in dieser Zeit nicht geziemt, für Frauen in Lokalitäten zu gehen. Der alte Herr Munding hat dann was ganz Unverschämtes gemacht. Der hat zwei Toiletten reingetan, eine für Damen und eine für Herren. Und deswegen galt das anfangs als Damencafé Munding. Und deswegen hat es sich dann auch geziemt, für Damen da reinzugehen. Mittlerweile ist das Damen aus dem Damencafé, aus dem Namen verschwunden. Das heißt nur mehr Café Konditorei Munding. Und was diese Konditorei besonders macht und auch die Familie, das ist jetzt die sechste Generation, die drinnen arbeitet. Unten die Almut und oben der Christoph, ihr Sohnemann, einer der höchst ausgezeichneten Patissiers in Europa. Und die Familie war auch innovativ. Gleich hintenrum gibt es die erste elektronische Teigrührmaschine der Welt mit einem auch heute noch gültigen amerikanischen Patent.
Oh, was hier? Kann man es kurz vergleichen vom Interieur her ein wenig wie ein altes Wiener Café?
Es ist vom Stil, ist es sogar noch älter als Wiener Café, weil es
Interieur hier drinnen, es ist alles vom Innenarchitekten und Architekten Franz Baumann, alles von den 1930er Jahren. Und es darf hier drinnen auch nichts verändert werden. Du hast jetzt auch schon gleich was Schönes hingestellt bekommen zum Verköstigen. Es gibt ja 5 per EU-Gesetz geschützte Produkte in Tirol, 3 Käsevariationen, Speck und die Tiroler Heumilch. Das heißt, die Kühe essen das Gras im Sommer und das Heu, das Getrocknete im Winter. Und du hast hier eine Tiroler Heumilch heiß und eine ganz, ganz besondere Schokolade, die sogenannte Valrhona-Schokolade aus dem Val d'Iran in Frankreich. Die produzieren nur für ganz ausgewählte Konditoreien. Und diese Schokoladepraline würde ich dich dann bitten, einfach in die heiße Milch reinzugeben und umzurühren. Das ist ihre Hausschokolade. Und daneben siehst du etwas, und das ist noch mehr eine Besonderheit. Jeder kennt diese Mozartkugeln. Aber die Mozartkugel ist, muss ich jetzt natürlich als Tiroler sagen, nichts Besonderes. Das Besondere ist das Tiroler Pendant dazu, und zwar ist das Mundingschindel. Das hat der Urgroßvater von der Almut erfunden. Das ist eben Marzipan und Mandel in einer süßen Variation kombiniert und ähnelt einem der Schindeln des Goldenen Daches.
Mundigen. Sechste Generation. Als Chefin stehen Sie immer noch hinter der Theke?
Immer noch, ja, schon. Meine Mutter ist auch noch da. Also wir sind echt ein Familienbetrieb. Mein Bruder ist in der Backstube. Meine Mutter ist eine große Hilfe. Und jeden Tag, also 5 Tage die Woche jetzt mittlerweile, ja.
Wir stehen ja vor einer ganz besonderen Kaffeemaschine, die Sie in den 60ern, wie ich hörte, gekauft haben.
Mein Großvater, ja, zur Olympiade hat er die 6-gruppige Faema gekauft.
Ein traditionelles Kaffeehaus?
Es ist nicht so hoch als wie die Wiener Kaffeehäuser.
In Wien würde man ja eine Kremmestorte oder Doppelschnitte und sowas verlangen. Haben Sie sowas auch oder haben Sie eigene Tiroler?
Wir haben gemischt, also wir haben traditionelle Gebäcke oder Torten und wir haben ganz viele neue Kreationen. Also da ist mein Bruder recht kreativ.
Was sollte man als Tourist, wenn man jetzt einen Kaffee trinkt und was Typisches ist, wenn es kein Apfelstrudel sein soll, was würden Sie empfehlen?
Meine Lieblingssorte ist die Innsbrucker Torte. Das ist ein Nussmus mit Preiselbeeren und ich finde diese Kombination von Nusscreme und Preiselbeer herb super gut. Also ist meine Lieblingssorte.
Nicht zu süß?
Nee.
Was auffällt bei Ihnen? No card, only cash. Also bei Ihnen kann man nur bar zahlen.
Ja, nur bar. Aus tiefster Überzeugung.
Nicht, weil Sie die Gebühren für die Karten sparen wollen, einfach Tradition, ja?
Ja, Tradition und aus tiefster Überzeugung, ja. Ich bin einfach
Sie sind Bargeld-Fan, ja.
Bargeld-Fan, genau.
Die Amis, wir hatten jetzt eben auch gerade eine Dame, die extra den ATM suchen musste. Gewöhnen sich dran?
Gewöhnen sich dran, ja. Es sind also wenige, die da nicht mehr zurückkommen. Immer wieder regt sich jemand auf, aber wir haben es mehrmals beschriftet. Es steht in der Karte, es steht an der Tür, es steht im Verkaufsraum, also es steht mehrmals und wir haben nur Barzahlung.
Nur Bares ist Wahres, ganz ohne Scheine und Münzen ist doch ein Portemonnaie recht leer. Am schönsten, so heißt es, sei es ganz früh hier am Mundingplatz. Wenn Innsbruck noch ein wenig verschlafen ist, da duftet es aus der Backstube im ersten Stock und die Frühaufsteher, sie genießen ihren Kaffee, beginnen zu ratschen, was man halt im Kaffee so macht. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Innsbruck Tasting mit der Innsbruck Food Tour. In der Andreas-Hofer-Straße besuchen wir eine Bäckerei, die anders ist als die gängigen Innsbrucker Bäckereien. Es herrscht ein kleiner Hauch von Orient, seitdem Hakan Aydin die nach ihm benannte Bäckerei gegründet hatte. Hier hatte mich Kurt Reindl mit türkischem Baklava beglückt und das hat sehr wohl etwas mit Tirol zu tun.
Da essen wir jetzt quasi den Beginn einer Tiroler Köstlichkeit, und zwar des Apfelstrudels. Der Apfelstrudel ist eigentlich in der Urform ein Baklava gewesen. Und zwar gab es 1453 die Eroberung Konstantinopels, heute Istanbul. Und zu dieser Zeit sind die Soldaten des Osmanischen Reichs durch ganz Europa gezogen. Und die hatten ihre Uniformen und eine kleine, ich sage mal, eine Lunchbox mit dabei. Und in dieser Box, die direkt an der Uniform am Gürtel angebracht war, war etwas drinnen, das nicht schimmelt, nicht alt wird und ihnen Kraft gibt aufgrund des Zuckers. Und das war Baklava. Durch die Soldaten des Osmanischen Reichs ist dann Baklava in ganz Europa verbreitet worden. Und dann gab es die erste Koinzidenz, und zwar in Budapest, in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Da haben dann die Bäckermeister und die Konditoren dann Baklava gesehen und aus allem Himmel sind sie gefallen und haben sich gewundert, wie macht ihr diesen Teig so dünn? Das gab es im ganz europäischen Raum nicht, weil ein Baklava besteht aus sogenannten Filo-Teig, also ganz dünner Teig. Und die Ungarn haben da was ganz so Schlimmes getan. Die haben dann angefangen, dieses Baklava zu rollen mit der Zeit. Und später ist es dann nach Wien gekommen. Das älteste Strudelrezept, das wir in Österreich haben, ist von 1696. Ab und zu kommt dann auch der Chef selber, der Hackern. Und da sage ich immer zu meinen Gästen, ja, man sieht, der Hackern ist nicht von da. Da möchten die dann immer sagen, er ist ein Türke. Nein, er kommt aus Salzburg. Er und sein Vater sind in Salzburg aufgewachsen und machen das Baklava selber.
Ich bin schon gespannt, wie süß es sein wird. Durch die Türkei reisen weiß ich ja, wie süß Baklava sein kann. Ich weiß nicht, wie es hier ist, bin sehr gespannt.
Baklava kennt man oft extrem süß, aber das ist dann nicht das Echte. Das ist dann immer mit Honig versetzt und mit Fett versetzt. Baklava, 40 Schichten, kein Fett, sondern nur Zucker.
Dazu schwarzer Tee, ungesüßt, in einem auch türkisch-typischen Glas?
Es ist auf jeden Fall ein Chai-Tee. Da sind vier verschiedene schwarze Chai-Blätter drin, den sie selber abmischen. Und die Briten sagen jedes Mal bei der Tour, oh, this tea is better than our British breakfast tea. Also besser als der britische Tee ist der türkische Tee, den sie trinken.
Wie wir Briten sagen, just like in old times.
Just like in old times, ja.
Oh, honey, picture me upon your knee, with tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone.
Leider schon das Ende unserer Tour, lieber Kurt, aber ein schönes Ende.
Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Hunger, weil jetzt gibt es ganz was Traditionelles. Ein Muss eines jeden Tagesabschlusses, sage ich immer, ein Tiroler Speck.
Ihr seid alle so schlank, ich wundere mich, wie ihr das alles macht.
Das werde ich auch immer gefragt, wie wir das machen. Die Tiroler gehen halt viel und vor allem auf die Berge rauf. Also man kann man ganz viel verbrennen an Kalorien. Aber es ist natürlich alles ein bisschen gehaltvoller. Und der Tiroler Speck ist einfach unser Vorzeigeprodukt. Und da jetzt am letzten Standl bei der Speckeria von der Familie Weber, das sind die Urspeckproduzenten von Tirol. Und da gibt es eben drei klassische Specksorten. Wir haben den Tiroler Schinkenspeck, den Tiroler Karree-Speck und dann noch den Bauchspeck.
Und dazu würde man einen Weißwein trinken. Wir sehen ja auch schon eine Ansammlung an schönen Flaschen hier.
Wenn am Schluss, da gibt es entweder immer einen leckeren österreichischen Weiß- oder Rotwein. Aber was ich dazu empfehle, ist einfach ein Bier. Ja, und das ist dann immer die letzte Station bei der Futter. Und da sind die Leute auch immer glücklich, weil ich sage dann immer, der verrückte Kurt, der sie die ganze Zeit vollgeschwafelt hat, wird sie jetzt verlassen. Jetzt können sie endlich in Ruhe das genießen. Trinken jetzt noch Schnaps zusammen und dann lasse ich dich in Ruhe.
Schade, du genießen. Du bist ein ganz dufter Typ, würde man in Deutschland sagen.
Kann ich zurückgeben, es dufte,
ja, wie man in Tirol schon sagt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder kurz zu einer anderen kulinarischen Tour.
Auf jeden Fall, es gibt noch so viel zu erzählen über die Tiroler Kulinarik. Jederzeit herzlich willkommen.
So, dem Kurt sage ich leise Servus und bin sicher, dass wir bald zu einer neuen Tour starten werden. Teilen wir doch beide die Leidenschaft für gutes Essen. Also, auf dieser Innsbruck-Tour gab es viel zu essen, aber wir sind niemals am Ende, denn eine weitere Radioreise stellt das weihnachtliche Innsbruck mit allerlei auch Leckerem vor. Und die dritte Sendung aus Innsbruck, die versucht dann mit dem Springer der Vierschanzentournee etwas Speck abzutrainieren. In der Umgebung von Innsbruck, da bieten wir etliche Radioreisen an, vom Mieminger Plateau bis nach Hall, von Rattenberge bis an den Aachensee, von Seefeld bis ins Stubaital. www.radioreise.de mit Bildern und Texten aus Tirol und ganz Österreich, aus Europa und der Welt. Unsere Blogs, die machen einfach Reiselust. Einfach mal draufklicken auf www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Innsbruck gute Podcasts finden kann. Und damit sage ich Fiat Eich aus Tirol, die Sprachen der Welt, die man auch in Innsbruck hört, vor allem dann, wenn die Flieger andüsen. Goodbye, au revoir, ciao, adios, trotiens, haida, farewell, anchio, do vidienia, ayowomba, bislat, tschüss, gülgül, desvidania und natürlich auch do popichenia, mer salama und shalom, aber natürlich in Innsbruck vor allem servus.
Thomas Hofer aus Delft in Tirol, der Kaffeeröster. Schöne Grüße an alle Hörer rund um die Welt.
Ich bin Marion und es war echt schön, dass es da war. Es hat mich ehrlich gefreut. Hoffentlich kommt es bald wieder.
Wir denken, hier ist nochmal der Thomas und in der Not schmeckt der Senf auch ohne Brot.
Güle Güle, Selam nach Innsbruck dann. Hier spricht Cem Kokmaz und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Ich bin Almut Munding. Danke vielmals für das, dass ihr bei uns zu Gast wart und für euch, wie man bei uns in Tirol sagt.
Kurt wieder da von Innsbruck Food Tour. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr den Botschafter der Tiroler Kulinarik quasi begleitet habt, so wäre ich immer wieder gern genannt. Und ja, kommt mal vorbei, meldet euch und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Hunger bekommen.
Dankeschön und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.